Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Zwei unserer Bücher für junge Leserinnen und Leser drehen sich heute um die Dinge, die uns umgeben. In Albertas Wunschladen, einem Trödelladen, bekommt man viel mehr als gebrauchte Sachen. Das gleichnamige Bilderbuch stammt von Martina Walter. Und die Illustratorin Julia Dürr erklärt in ihrem neuen Kindersachbuch Herstellungsprozesse und Lieferketten. Wo kommen unsere Sachen her, heißt ihr Buch. Zuerst aber beschäftigen wir uns mit den Nominierungen zum Deutschen Jugendliteraturpreis. Es ist der wichtigste Preis für Kinder- und Jugendliteratur im deutschsprachigen Raum. Er wird in 4 Kategorien vergeben: Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch. Außerdem gibt es einen Sonderpreis und eine Jugendjury, die ein eigenes Jugendbuch auszeichnet. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden auf der Frankfurter Buchmesse im Herbst bekannt gegeben. Aber schon die Nominierungen sind wichtig, denn auch die nominierten Bücher erhalten viel Aufmerksamkeit. Seit vergangenem Donnerstag wissen wir nun, welche Bücher für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2023 nominiert sind. Es sind 6 Titel in jeder Sparte. Viele davon könnten Ihnen in den Büchern für junge Leserinnen und Leser schon mal begegnet sein. Meine Kollegin Ute Wegmann hat sich die Liste angesehen. Frau Wegmann, was ist Ihr erster Eindruck von den Nominierungen?
Was mir vor allen Dingen als erstes aufgefallen ist, ist die Kategorie Bilderbuch. Die beginnt tatsächlich bei 3. Normalerweise haben wir ja in dem Alterssegment Pappen, aber hier haben wir wirklich offensichtlich in diesem Jahrgang sehr viele Bücher, die für 3-Jährige schon wunderbar sind und nominierbar, sage ich jetzt mal. Was aber interessant ist, ist, dass die Kategorie tatsächlich bei 5 aufhört. Das ist also eine ganz klare Zuordnung zum Vorschulalter. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob das schon im letzten Jahr auch so war. Ich weiß aber, dass es mal anders war, dass in der Bilderbuchkategorie durchaus eben auch Bücher für Ältere waren. Also das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Zweite, dass es bis auf 3 oder 4 Ausnahmen fast alles Übersetzungen aus dem Englischen sind, also aus dem englischsprachigen Raum, amerikanisch, Englisch. Das ist schon auch, finde ich, erstaunlich. Ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt aussagt. Wir haben da ja immer eine starke Kinder- und Jugendliteratur im englischsprachigen Raum. Aber heißt das jetzt, dass wirklich die Sachen, die aus Frankreich kommen oder aus den anderssprachigen Ländern dieses Jahr einfach nicht so gut waren? Kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen.
Zumal ja auch viel aus Spanien kam, wegen des Buchmessenschwerpunkts.
Da ist,
glaube ich, gar nichts dabei.
Mhm. Genau. Ja, und wenn man dann drauf guckt, woher kommen tatsächlich Autorinnen, Illustratorinnen, muss man aber dann trotzdem sagen, dass ja mehr als die Hälfte aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Und was ja für dieses Jahr auch ganz schön ist, weil Österreich ist ja Gastland in Leipzig, auch die Österreicher sind durchaus mit mehreren Büchern vertreten. Das ist ja auch für so ein kleines Land nicht immer unbedingt gegeben.
Jetzt ist das ja eine sehr lange Liste mit vielen Büchern, aber lassen sich trotzdem sowas wie thematische Schwerpunkte ausmachen?
Ja, es spiegelt ja immer die gesellschaftlichen Themen, die uns beschäftigen. In einem Jahr hatten wir mal ganz viele Bücher zum Thema Klima, das uns ja nach wie vor beschäftigt. Aber das ist dieses Jahr überhaupt kein Thema, sondern Thema sind tatsächlich Körper, Sexualität und Identität. Und das wirklich in allen Kategorien, also im Bilderbuch, im Jugendroman und im Sachbuch. Wenn man jetzt einfach mal hinguckt, Schneelöwe zum Beispiel ist ein Buch von Heinz Janisch, die Geschichte von Michael Rohr, die Bilder, was sich mit Identität beschäftigt. Dann haben wir Queergestreift, ein Sachbuch, das sich mit LGBTQI+ beschäftigt, ein sehr gutes Buch. Jeden Tag Spaghetti beschäftigt sich zwar mit Rassismus, aber letztlich auch mit Identität. Wohin gehöre ich? Wer bin ich, wenn ich einen italienischen Namen habe und hier geboren bin? Und so weiter. Also es gibt viel, was sich mit Identität beschäftigt. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt doch auch eine Reihe Bücher, die sich mit Krankheit beschäftigen. Auch wenn das manchmal ein Rollenspiel ist, wie in dem Kinderbuch Fuchs und Ferkel, Tochter auf Rezept, wo es ja spielerisch darum geht, dass zwei Tiere sich in die Rolle Arzt und Patient begeben. Aber wir haben doch tatsächlich auch eine Reihe Bücher, wo es um die depressive Mutter geht, weil der Vater weggegangen ist. Oder wir haben 2 Bücher, die sich auch mit einer autistischen Problematik der Protagonistin beschäftigen. Das finde ich schon auffällig. Oder dann auch ein Buch wie Elli und Oleg, Außer uns keiner hier, wo man eine dystopische, fast pandemische Situation im Kinderbuch findet. Und das ist eben auch so ein Themenbereich, der schon sehr präsent ist, finde ich, in allen Kategorien.
Ist ja vielleicht auch noch ein Nachhall der Corona-Pandemie möglicherweise. Jetzt wird der Sonderpreis Neue Talente in diesem Jahr an einen Autor oder eine Autorin vergeben. Da wechselt das Fach jedes Jahr. Nominiert sind Matthias Kröner für Der Billabong-König, Josephine Sonnesohn für Stolpertage und Annika Büsing mit Nordstadt, ihrem viel beachteten Debüt, das ich jetzt gar nicht als Jugendroman identifiziert hatte. Das hat mich etwas überrascht, weil ich alle drei Autorinnen und Autoren als literarisch überragend gar nicht so auf dem Zettel hatte. Sind Sie auch überrascht, Frau Wegmann?
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich freue mich darauf, Matthias Kröner zu lesen. Ich habe ihn nicht gelesen, aber er ist ja auch nominiert. Und von
daher, der Sparte Kinderbuch ist das Buch auch nominiert.
Genau, von daher denke ich, wird er ja was haben und ich werde ihn lesen. Ich habe ihn nur angelesen und habe dann schon durchaus einen heiteren, ein bisschen besonderen Erzählstil da rausgelesen. Einen frischen neuen Ton habe ich tatsächlich bei Josephine Sonnesohn gelesen, bei Stolpertage. Das fand ich schon sehr besonders, wie sie auch Wortneuschöpfung entwickelt. Also ich fand sie sprachlich wirklich sehr, sehr interessant. Und Annika Büsing, eine Ich-Erzählerin, eine Bademeisterin, die einen Jungen im Schwimmbad kennenlernt, der sehr unnahbar scheint. Annika Büsing hat hier wirklich zwei sehr fein gezeichnete Psychogramme zweier beschädigter Seelen gezeichnet. Und das ist schon sehr besonders, wie sie zurückgeht in die Kindheitserinnerungen dieser beiden Figuren und ganz nah an diesen Kindheitsepisoden ist. Und von daher kann ich also diese Auswahl durchaus nachvollziehen.
Kommen wir zur Jugendjury. Die setzt sich ja aus 6 jugendlichen Leseklubs zusammen, die ganz autonom entscheiden, welche Bücher sie wählen. Was fällt auf, Ute Wegmann, im Vergleich zur Fachjury beim Jugendbuch und der Wahl der Jugendjury?
Also ich fand erstmal erstaunlich dieses Jahr, dass wir überhaupt keine Überschneidungen haben und dass die Jugendbuchjury tatsächlich 2 New York Times Bestseller gewählt hat. Das ist auffällig. Und wie immer ist es tatsächlich so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ganz oft die Romane der Jugendjury noch nicht kenne, wenn die Nominierungen stattfinden. Die wählen ja tatsächlich auch nochmal ganz andere Bücher als die, die Erwachsene aussuchen. Und das ist ja auch immer toll. Wahrscheinlich ist schon auffällig so ein Buch wie Future Fairy Tales von Holly Jane Rawlins, die ja sich ins Jahr 2440 begibt und daraus dann diese neuen Märchen entwickelt. Man kann eigentlich sagen, wenn man überhaupt jetzt auf die Nominierungen im Jugendbuch, im Jugendroman guckt, dass es ganz oft darum geht, sein Leben zu leben mit seinem Anderssein. Das ist eine ganz starke Forderung, die ich über allem so sehe und die ja auch ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft ist im Moment.
Ute Wegmann, zuletzt noch, gibt es Bücher, die Ihnen besonders am Herz liegen auf der Nominierungsliste?
Also auch auf die Gefahr hin, dass viele Leute denken, ach, die Wegmann immer mit ihren Comics. Aber ich muss schon sagen, Tanja Esch mit Boris Babette und die Skelette.
Toll.
Und Josephine Mark mit Tripp mit Tropf sind für mich 2 absolute Lieblingstitel des letzten Jahres. Und es sind nicht meine Lieblingstitel, das möchte ich in dem Zusammenhang auch sagen, weil es Comics sind, obwohl ich ja sehr affin bin. Aber es sind vor allen Dingen Lieblingstitel, weil es großartig erzählte Geschichten sind. Es sind wirklich gute Geschichten, die einen berühren, die eine Tiefsinnigkeit haben und gleichzeitig heiter sind. Und das ist ja das, was eigentlich das Kriterium ist, wie Kinderliteratur, Jugendliteratur im besten Fall ist. Und den beiden gelingt das in Bild und Text auf eine großartige Art und Weise.
Und vermissen Sie irgendwas auf der Liste?
Ja, ich bin ein bisschen erstaunt, dass das wirklich sehr herausragende Bilderbuch von Peter Siss, Niki und Vera nicht nominiert ist, weil ich, auch wenn wir Peter Siss rauf und runter kennen, diese Geschichte nochmal so besonders finde, die zurückgeht in die Zeit des Faschismus und diese beiden Leben eines jüdischen Mädchens und eines englischen Mannes, der ganz viele jüdische Kinder gerettet hat, auf so besondere Art verbunden hat. Und dann habe ich auch tatsächlich vermisst, Sarah Jäger. Sarah Jäger war letztes Jahr nominiert, aber ich finde dieses Buch, Schnabeltier Deluxe, eigentlich viel, viel, viel stärker als ihr letztes. Und ich hätte ihr sehr für dieses Buch, ganz ehrlich, den Deutschen Jugendliteraturpreis gewünscht. Ich habe auch vermisst Stavaric und Dreis mit Piepmatz macht Wald aus euch. Auch wenn man vielleicht denkt, das ist artifiziell. Ich habe das jetzt nochmal gelesen zum zweiten Mal. Das ist einfach schon ein großartiges Buch in Wort und Bild. Also Stella Dreis hat ganz großartige Bilder geschaffen. Und Michael Stavaric, der so versiert mit der Sprache spielt, hat da wirklich nochmal was ganz Neues gemacht. Und ja, das hat mich schon gewundert, dass, das sind jetzt nur 3 Beispiele, dass die nicht dabei sind.
Gut, dass Sie hier nochmal dafür geworben haben. Das war Ute Wegmann zu den Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Und wenn die erwähnte Josephine Mark für ihren zauberhaften Comic-Trip mit Tropf nicht in der Sparte Jugendbuch ausgezeichnet wird, dann fress ich den sprichwörtlichen Besen. Diese Woche jedenfalls wurde schon mal bekannt, dass Josephine Mark mit dem überhaupt zum ersten Mal vergebenen Uwe Lüders-Preis ausgezeichnet wird. Das ist ein Preis für Illustrationskunst, den das Literaturhaus Lüneburg vergibt. Trip mit Tropf, das ist so ein herzerweichendes Roadmovie mit krebskrankem Kaninchen und krummeligem Wolf. Und ich zitiere aus der Jurybegründung: Beeindruckend ist es, wie es Josephine Mark gelingt, den Ton zwischen turbulentem Slapstick und anrührenden Szenen von Zusammenhalt und Fürsorge zu wechseln. Der Uwe Lüders-Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und mit einer Ausstellung. Umweltschutz, Klimawandel, die Natur in all ihren Facetten, das sind sehr präsente Themen in Kinderbüchern. Ein wiederkehrender Aspekt ist dabei auch der Umgang mit Konsumgütern. Fragen wie, wie geht Recycling, was kann ich wiederverwenden, statt wegzuwerfen und neu zu kaufen. Um das Wiederverwenden dreht sich auch das neue Bilderbuch der Schweizerin Martina Walter. Aber es geht darin um mehr, auch um die Wertschätzung von Dingen und um die Kostbarkeit des Zwischenmenschlichen. All dies kann man in Albertas Wunschladen finden und Maria Riederer hat ihn betreten.
Albertas Wunschladen liegt in einer kleinen Stadt am Meer in Italien. Die Erfinderin von Alberta, Martina Walter, lebt in der Schweiz, aber immerhin auch am Wasser, nämlich in Luzern. Dort heißen Trödelläden Brockenhaus oder Brockenstube, auf Italienisch Broccante. Und so hat Martina Walter ihre Alberta, die hochgewachsene Dame mit den kurzen schwarzen Locken und großen Ohrringen, mit Nachnamen Broccante genannt.
In ihrem Laden gibt es viele gebrauchte und alte Sachen. Meistens ist sie allein hier, weil die Leute lieber in den großen Supermärkten funkelnagelneue Dinge kaufen. Alberta kümmert das nicht. Sie flickt, poliert und putzt heiter weiter.
Und schon ist man verzaubert von dieser Frau und ihrem Geschäft, das sie sich mit ein paar Spinnen teilt und in dem sie sich in aller Ruhe den Dingen widmet, die sich in ihren Regalen angesammelt haben. Martina Walter malt flächig und hauptsächlich in den Grundfarben Blau, Gelb, Grün und Rot. Dadurch entsteht nichts Liebliches, sondern eine Klarheit im Chaos.
»Ciao, Pepe, wie geht es dir?« fragt Alberta. »Bene, bene, die See ist rau und wild, rau und schön, aber ich habe ein großes Problem, Alberta. Kannst du mir helfen?«
Pepe ist Albertas bester Kunde. Zweimal im Jahr schaut er bei ihr vorbei. Sein Problem, zu wenig Fang im Netz, löst sie mit einem funkelnden Fisch, den er als Köder verwenden kann. Der nächste Kunde findet Alberta durch Zufall. Er steht telefonierend vor ihrem Laden und flucht laut, weil er keinen Parkplatz findet. Alberta hat einen, aufgemalt auf einen Teppich, den sie für den gestressten Mann einfach vor ihrer Tür ausrollt.
»Tausend Trillbillmillionen mal Danke, Alberta. Sie sind die Beste.«
Der Freudentanz dieses unfreiwilligen Kunden wird von einigen beobachtet und plötzlich nimmt der Ansturm auf Albertas Laden kein Ende mehr. Die Menschen suchen nicht in erster Linie Dinge, sie suchen Antworten auf ihre Fragen. Sie möchten das Meer mit nach Hause nehmen. Sie brauchen einen Freund, mehr Pfeffer im Leben oder einen Hut, der gut tut. Alberta hat für jeden von ihnen irgendetwas auf Lager. Sie ist nicht Geschäftsfrau, sondern Menschenfreundin.
»Mamma mia, Alberta, was ist denn hier passiert? Dein Laden ist ja fast leer.« Alberta erzählt Pepe von ihren aufregenden letzten Wochen als vielbeschäftigte Wunscherfüllerin. Pepe freut sich mit ihr. »Sag mal, Alberta, was ist eigentlich dein Wunsch?«
Wie im Film zoomt Martina Walter aus dem jetzt fast leeren dunkelblauen Laden die Gesichter von Alberta und Pepe heran. Natürlich hat auch Alberta einen Wunsch, aber der wird hier nicht verraten. Martina Walter hat mit Alberta eine Figur geschaffen, die ohne pädagogischen Zeigefinger transportiert, worauf es im Laden und im Leben ankommt. Auf Menschlichkeit, Großzügigkeit und Geduld. Und deshalb sollten auch Erwachsene Albertas Laden unbedingt einmal betreten. Wer weiß, was sie darin über sich erfahren.
Maria Riederer empfiehlt, Albertas Wunschladen zu betreten für alle Altersstufen. Das Bilderbuch von Martina Walter ist im Kunstanstifter Verlag erschienen. Wo kommt unser Essen her? Fragt der Titel eines im Sommer 2020 bei Belz und Gelberg erschienenen Buches. Die Illustratorin Julia Dürr ist dabei auch die Autorin. Und was nach einem soliden Sachbilderbuch über die Entstehens- und Lieferwege unseres Essens klingt, verkaufte sich mehr als 40.000 Mal. Wo kommt unser Essen her? Wurde durch die Stiftung Buchkunst als eins der schönsten deutschen Bücher ausgezeichnet. Jetzt hat Julia Dürr nachgelegt, wo kommen unsere Sachen her, fragt sie diesmal. Es geht darin um Gegenstände, ihre Herstellungsprozesse und Lieferketten. Ich habe Julia Dürr gefragt, ist der Erfolg des ersten Buches über Essen der Motor für dieses zweite ähnlich angelegte Buch gewesen?
Na, als wir das zweite Buch geplant haben, war noch nicht klar, dass das erste so erfolgreich wird, ehrlich zu sagen. Genau, wir waren mit dem Essensbuch noch nicht ganz fertig, war schon die Überlegung, machen wir doch vielleicht noch ein zweites Buch. Der Verlag hatte gefragt und dann war natürlich die Frage, was ist das Thema? Und in dem Essensbuch kündigt sich das auf der allerletzten Seite schon so ein bisschen an. In dem Essensbuch geht es ja eigentlich nur um einen Ort und die Betriebe, in denen die Dinge hergestellt werden und vor allem das Essen oder nur das Essen. Und jetzt auf der letzten Seite gab es dann, wo kommt dein Essen her? Und die Kinder beugen sich so über den Globus. Genau, das war so der Aufhänger. Die Welt kommt nämlich in dem Essensbuch nicht vor. Und dafür kommt jetzt das neue Buch, das spricht jetzt über die Welt und wie alles um die Welt fährt.
Jetzt kann man kein Bilderbuch machen über, wo kommen unsere Sachen her, nicht über alle Sachen. Die Frage lässt sich nicht beantworten. Es gibt viel zu viele Sachen. Sie zeigen das am Anfang des Buches auf einer Doppelseite mit so einem Bild eines Familienwohnzimmers, in dem es vor Dingen nur so wimmelt. Deshalb haben Sie drei Dinge ausgewählt. Die Schokocreme, das Kuscheltier und den Stuhl. Warum diese drei Gegenstände?
Es sollte nicht so wirken, dass wenn ich mich auf ein Produkt konzentriere, dass ich zeige, wie das eine Produkt, wo das hergestellt wird und wie es zu uns fährt und dass man dann denkt, es geht eben nur um das eine, sondern das Buch soll vermitteln, wie die Prinzipien sind, also wie alles um die Welt fährt. Und dafür war auf jeden Fall schon mal klar, mehrere Gegenstände zu nehmen. Ich sag mal Sachen. Und wie jetzt genau die drei? Also es sollte was sein, was aus der Welt der Kinder ist und aus ganz unterschiedlichen Rohstoffen hergestellt wird. Das Kuscheltier wird aus Öl gemacht. Das fand ich schon mal ein ganz spannender Bogen. Sehr viel ist aus Öl gemacht, wie wir wissen. Das muss auf jeden Fall mit rein. Dann sollte was dabei sein, was irgendwo auf der Welt abgebaut wird und nicht bei uns hier abgebaut werden kann, also wie der Kakao für die Schokocreme zum Beispiel. Das war wichtig, dass der Weg bedingt ist durch den Ort, wo man es abbaut und dann noch ein Rohstoff, der irgendwo auf der Welt abgebaut wird, aber eigentlich genauso vor unserer Haustür wächst. Und so hat sich dann der Stuhl mit dem Holz ergeben, die Schokocreme mit Kakao und dem Palmfett und dem Zucker und der Milch und das Kuscheltier aus Plastik, aus Öl.
Wir haben es ja gerade schon gesagt, Frau Dürr, es geht um die Welt. Es geht um ganz große, komplexe Prozesse von Herstellung und Lieferung. Ich nehme an, es war eine sehr ausführliche Recherche, bevor Sie überhaupt anfangen konnten, das in ein Bilderbuch umzusetzen.
Genau, also die Recherche war auch ganz anders wie beim Essensbuch tatsächlich, weil da ging es sehr genau um die Details und die Maschinen und wie greift eine Maschine in die nächste. Bei dem Buch hier war die Schwierigkeit an einer ganz anderen Stelle und zwar, wie kann ich so ein komplexes Thema in ein Buch bringen, was ja eine begrenzte Seitenzahl hat und wie kann ich das eben dieser Altersgruppe klar machen, die Dimensionen und aber auch, wie beschränke ich mich auf einen Erzählstrang, weil an diesem Thema ja alles hängt. Also wir können überall immer noch abzweigen. Und das war am Anfang die große, große Schwierigkeit, dass ich immer wieder abgezweigt bin. Das muss noch mit rein, das muss noch mit rein. Und aber wie ist genau die Linie? Und dass es ganz klar wird und simpel erzählt, dass man danach rausgeht aus dem Buch und nicht verwirrter ist als vorher.
Genau, das Ganze zu verdichten. Das sind so ganz kurze Texte nur, die Sie da genommen haben. Und es sind ja letztlich auch wenige Seiten. Also welche Entscheidungen haben Sie da gefällt? Wie haben Sie das so hingekriegt, so zu verdichten?
Ich habe mich dann nach diesen Wirrungen dafür entschieden, einen klaren Erzählstrang zu haben. Und zwar, wir fangen in dem Wohnzimmer an, bei der Familie. Dann ist wie so, die Dinge explodieren so ein bisschen. Man sieht, aus welchen unterschiedlichen Einzelteilen die Gegenstände sind. Also die Rohstoffe sehen wir dann schon. Und dann fangen wir an bei den Rohstoffen und fahren mit all den Fahrzeugen, folgen diesen Rohstoffen bis zu uns nach Hause, wo der Postbote dann mit dem Kuscheltier klingelt. Und dieser Weg ist zu erzählen und alles, was uns da begegnet, wie auch der Containerhafen zum Beispiel oder der Güterbahnhof, wird dann beschrieben. Und kurz zu den kurzen Texten noch, das war ja Ihre eigentliche Frage. Ich bin ja von Beruf aus eigentlich erstmal Illustratorin. Das heißt, ich denke erstmal übers Bild und das Bild bekommt den Platz, um zu erzählen. Und dann kommt der Text dazu und deswegen hat er einfach nicht mehr so viel Platz.
Man muss sagen, das sind wirkliche großformatige Wimmelbilder, die dabei entstanden sind. Und am Schluss landet man dann wieder im Wohnzimmer der Familie und der Blick auf die Dinge, die dort immer noch rumliegen, der ist irgendwie ein ganz anderer geworden als vor der Lektüre, fand ich. Ist das die Absicht des Buches?
Ja, genau. Also der Blick auf die Dinge, die im Wohnzimmer der Familie im Buch liegen, aber ich hoffe auch auf all die Dinge, die wir um uns herum liegen haben. Vielleicht ja auch das Buch. Die Frage, wo kommt denn eigentlich dieses Buch her? Wo kommt das Papier dafür her? Und so weiter. Genau, das ist die Idee, dass wenn man dieses Buch hinter sich hat, man versteht, dass alles, was wir um uns herum haben, überhaupt Wege hinter sich hat. Und man vielleicht die Frage stellt, welche Wege eigentlich? Und dass das was macht, weite Wege zu fahren, das wissen wir ja inzwischen auch alle.
Ihre Antwort auf meine Frage klingt jetzt gerade schon moralischer, als das Buch klingt. Und das fand ich auch sehr angenehm. Der Tonfall, der ist so dezidiert undogmatisch. Also das Thema Konsum, das ist ja hoch aufgeladen. Aber Sie beschreiben wirklich einfach ganz neutral die Wege, die Dinge und ihre Bestandteile nehmen. War Ihnen das wichtig, die Kinder nicht zu belehren, sondern einfach zu erklären?
Ja, genau. Bei dem ersten Buch lag mir das auch so am Herzen, weil das alles schon so aufgeladen ist. Und ich habe das Gefühl, die Kinder haben eine ganz schöne große Last, auch durch viele Bücher, die jetzt rausgekommen sind und erklärt werden, wie schwierig alles ist und so, die gar nicht unbedingt tragen müssen und was auch gar nicht ihre Aufgabe ist. Und ich habe mich deshalb dafür entschieden, diese Wertung so weit wie möglich rauszulassen und einfach zu erklären, was ist, weil ich glaube, dass man dadurch sich selber eine Meinung bilden kann, aber auf einer viel mündigeren Ebene.
Das Buch ist auch so in gedeckten Farben gehalten, also auch so ein bisschen unaufgeregt. War das auch die Idee damit, den Inhalt so ein bisschen unaufgeregt zu transportieren?
Ja, das kann sein. Das ist einfach auch mein Geschmack natürlich. Und ja, vielleicht diese ganze Warenwelt ist schon laut genug. Kann man da in Ruhe auf seinem Sofa damit durch die Gegend gehen. Vielleicht ist das die Idee, ja.
Sie haben jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, was anders darin ist, wenn Sie auch als Autorin tätig sind und nicht nur die Texte anderer illustrieren. Was reizt Sie an dieser Kombination, die Sie ja jetzt schon zum zweiten Mal gemacht haben?
Ja, also ich kann das ganze Konzept für das Buch machen. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Also ich komme mit der Idee und dann komme ich erstmal mit den Bildern und schreibe dann den Text dazu. Also das hat mich als Kind bei Sachbüchern oft geärgert, weil ich nicht so gerne gelesen habe, dass ich über die Bilder nicht so viel verstanden habe. Man musste eigentlich den Text lesen. Und das kann ich, wenn ich den Text auch selber schreibe und eben alles zusammenbringe, kann ich das ganz gut so dann anbieten.
Genau. Sie illustrieren ja sonst auch viele literarische Texte. Was ist denn anders, wenn man ein Sachbuch illustriert?
Ah ja, es ist irgendwie eine andere Gehirnhälfte, glaube ich auch, die das beschreibt. Also weil es gibt viele Dinge, die halt da sein müssen. An bestimmten Orten und bestimmte Gegenstände müssen zu sehen sein und die müssen real sein. Also ich zeichne eigentlich auch sonst Gegenstände relativ detailgenau. Das macht mir eh Freude, wenn man versteht, wie die funktionieren, auch wenn es um eine Geschichte geht. Aber genau, man hat die Problematik zum Beispiel beim Bildaufbau, dass jetzt man den Blick so führen muss im Sachbuch, dass der Ablauf zum Beispiel nachvollziehbar ist. Solche Schwierigkeiten hat man bei einer Geschichte halt nicht. Also da geht es ja oft auch viel mehr um Emotionen und man kann viel mehr so Schnickschnack mit reinbauen und so. Und hier ist eigentlich alles, was da ist, ist auch notwendig, sage ich mal. Das ist vielleicht der große Unterschied.
Jetzt sind zwei noch keine Reihe, schreien aber eigentlich nach einem dritten. Wird das eine Reihe, diese Wo kommen unsere her? Ist ein weiteres geplant?
Also in meinem Kopf arbeitet es und habe mir auch gerade auf dem Weg hier darüber Gedanken gemacht. Aber ist noch nicht klar. Ich schweige und lächle.
Die Illustratorin Julia Dürr über Künftiges und über ihr Kindersachbuch Wo kommen unsere Sachen her? Es ist genau wie der Vorgänger Wo kommt unser Essen her? Bei Belz und Gelberg erschienen, empfohlen ab 5 Jahren. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Nächste Woche können Sie meine Kollegin Ute Wegmann hier übrigens wieder hören mit unserer Deutschlandfunk-Bestenliste und den besten 7 Büchern des Monats April. Direkt im Anschluss folgt jetzt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.